Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Ein wunderschönes Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks. Jetzt übernehme ich das schon von Manu. Wir sind wieder da. Eure Netflixerinnen und Netflixer Popcorn Culture geht in die nächste Runde. Mit mir dabei sind natürlich wie immer der wunderbare Jay in der Nähe von Frankfurt.
Juhu!
ganz euphorisch hier heute. Wunderschön. Und der liebe Manu sitzt mir gegenüber in Zürich.
Yes!
Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder da und wir widmen uns einem, ja, ich würde fast sagen, einem Kultphänomen der letzten 3 Jahre. Wir beschäftigen uns heute mit der Serie, mit der US-amerikanischen Comedy-Fernsehserie Ted Lasso. Eine Serie von und mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle und auch als Ideengeber. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, gestartet ist die Serie am 14. August 2020. Und die letzte Staffel ist dieses Jahr rausgekommen, beziehungsweise wurde, ich glaube, im Sommer, Spätsommer diesen Jahres beendet. Nach 3 Staffeln mit 34 Folgen, ein Kultphänomen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ted Lasso wurde sehr gehypt, wurde breit rezipiert. Ich glaube, sie haben verschiedene Emmys gewonnen, verschiedene Nominierungen, aber auch einiges an Preisen gewonnen. Einiges an Auszeichnungen, wirklich viele Stars auch dabei, die auch in anderen Serien Rang und Namen haben.
Ich glaube, die haben 11 Emmys abgeräumt und wurden für 40 nominiert oder so. Also es war echt
für 40? Wow.
Also jetzt in verschiedenen Staffeln.
Ja.
Weißt du, aber das war echt ein Überraschungserfolg irgendwie.
Sie haben auch, ich sehe es gerade, ich lese hier gerade noch mal kurz nach, auch verschiedene, sie haben auch Golden Globes tatsächlich gewonnen, zum Beispiel auch Jason Sudeikis, beste Leistung eines Schauspielers in einer Serie 2021 und auch 2022 hat er die auch bekommen und dann auch Critics' Choice, mehrere Auszeichnungen und ja, Emmy, ganz, ganz viele Auszeichnungen, sowohl in den ersten Jahren 2021, 2022, also Ted Lasso hat auf jeden Fall abgeräumt. Ich glaube, so kann man das sagen.
Ja.
Ist ja eigentlich faszinierend, dass die dann sozusagen tatsächlich trotzdem nur 3 Staffeln gemacht haben. Ne? Normalerweise ist ja so ein Hit-Phänomen lädt ja dazu ein, dann irgendwie noch einen draufzulegen und noch einen draufzulegen und so. Aber ich glaube, die hatten von relativ Anfang an irgendwie vor, nur 3 Staffeln zu machen oder so, also das Ganze übersichtlich zu gestalten und sind davon ja auch nicht abgerückt. Also das finde ich schon, jetzt die letzte Staffel ist ja, da sind die Folgen länger, ne? Die dauern eine Stunde jeweils und in den anderen waren es, glaube ich, nur eine halbe Stunde oder so oder ich weiß nicht, wann sich das geändert hat.
30, 40er.
Genau. Ja. Und also vielleicht haben sie, also weil die hätten dann aus der letzten Staffel auch 2 machen können, rein zeitlich gesehen. Aber ich finde das ja immer gut, ne, wenn so ein Produkt irgendwie nicht künstlich verlängert und überzogen wird, sondern da ist eine Vision für eine Geschichte da und die wird erzählt und wenn die fertig ist, auf dem Höhepunkt, es ist am schönsten, wenn es am schönsten ist, soll man gehen, ne? So.
Apropos Geschichte, sollen wir vielleicht mal kurz ein bisschen einführen, worum es eigentlich geht?
Ja.
Genau, Ted Lasso. Ted Lasso ist die Hauptfigur, der Ideengeber sozusagen, gespielt von Jason Sudeikis. Und Ted Lasso ist ein Zweitliga, ich glaube, oder so der College-Football-Trainer aus den USA, aus Kansas. Und der wird verpflichtet als neuer Trainer einer Premier League Fußballmannschaft in England. Mhm. Und wir steigen quasi in der ersten Folge damit ein, dass Ted Lasso mit seinem Co-Trainer Coach Beard mit Coach Beard quasi in England landet und die ganze englische Presse sich fragt, was macht dieser Mann, der überhaupt gar keine Ahnung von Fußball hat? Das ist der Running Gag, der sich durchzieht. Ja. Er hat überhaupt keine Ahnung von Fußball, er war Football-Coach und weiß nicht mal, wie dieses Spiel funktioniert. Was macht dieser Mann in England mit einem Premier-Club? Wie sich später herausstellen sollte, ist es eigentlich eine Finte der neuen Ownerin des Clubs, Rebecca, die eigentlich ihrem gescheiterten, ihrem geschiedenen Ex-Mann damit eins auswischen will.
Sie hat den Club quasi von ihrem Mann
übernommen.
Also geerbt, gekriegt. Und das ist so sein Ding, seine große Liebe war eigentlich der Club. Und sie will sich an ihm rächen, indem sie diesen Club jetzt quasi in den Ruin reitet. Und fand so einen, Ted Lasso ist ein American Football Coach, das heißt, das ist eine völlig andere Sportart. Das ist ja dieser Football, wo die Leute den Ball in die Hand nehmen.
Es ist ja auch kein runder Ball.
Das ist eigentlich auch kein Fußball. Also, genau. Aber wie auch immer.
Sie engagiert Ted Lasso quasi, weil sie davon ausgeht, dass er das Ganze in den Sand setzen will. Das kann sie natürlich nicht nach außen zugeben. Da muss sie die fleißige Managerin spielen. Aber eigentlich geht sie davon aus, das kann ja gar nicht gut gehen. Und dann wird der Verein zugrunde gehen und ihr Mann, ihrem Ex-Mann wird das richtig eine...
Wird das Herz bluten.
Genau.
Ja. Weil ihr Ex-Mann, und das zieht sich so ein bisschen durch, dessen einzige große Liebe ist der AFC Richmond, also so heißt der Club, der Verein, um den es sich dreht, AFC Richmond. Mhm. Und genau, seine große Liebe ist der Fußball und deswegen möchte sie eben diesen Club zugrunde richten. Nun stellt sich aber bereits in der ersten Folge heraus, dass Ted Lasso ein besonderer Mensch ist, um es mal so auszudrücken. Ein Mensch ist, der... Ich würde mal sagen, keiner Fliege etwas Böses will, keiner Fliege was zuleide tun kann, aber auch keinem Menschen etwas Böses will. Ein grundpositiver, grundoptimistischer Mensch, der die Einstellung hat, dass er mit allem, was er tut und allem, was er tun kann, versuchen will, dieses Team zu einem guten Team zu machen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, der wie es später auch genannt wird, The Lasso Way, die Ted Lasso Methode in dem Sinne. Es geht ihm, glaube ich, natürlich auch darum, dass sie gut gemeinsam Fußball spielen können, aber vor allem darum, dass sie als Team gut funktionieren und dass sie gemeinsam irgendwie unterwegs sind und sehr, sehr ideologisch fast, könnte man sagen.
Ja, der Witz ist ja quasi, dass er eigentlich relativ am Anfang auch sagt, ach, gewinnen oder verlieren ist ihm gar nicht so wichtig. Er will, dass aus den Leuten was wird. So, ne? Genau. Aus den Spielern und das Team.
Er will, dass sich die Menschen entwickeln.
Genau.
Was natürlich die Richmond-Fans ganz schrecklich finden, weil die wollen gewinnen.
Die wollen gewinnen.
Ja, und was den Ted Lasso auszeichnet, ist einfach ein absolut ungebrochener Optimismus und eine ganz konsequente, wirklich an völlige Naivität grenzende Menschenfreundlichkeit und Ehrlichkeit und ein Wohlwollen selbst denen gegenüber, die ihm wirklich ganz forsch und feindselig gegenübertreten. Und das macht auch den Charme der Serie irgendwie aus.
Ich finde, am Anfang denkt man immer noch, okay, wann fliegt er damit auf die Fresse?
Genau.
Ja. Also am Anfang denkst du immer noch so, okay, irgendwann geht es schief oder irgendwann fliegt er damit auf die Fresse oder irgendwann geht es so komplett gegen die Wand und irgendwann passiert irgendwas und dann kriegt er sich nicht daraus gerettet.
Ja.
Mit seiner Freundlichkeit und mit seinem Optimismus und mit seiner Menschenkenntnis. Aber das passiert einfach nicht. Mhm. Also dieser Optimismus ist ungebremst, diese Menschenfreundlichkeit, diese Zugewandtheit, dieser Glaube daran, dass es gut werden wird einfach, diese Hoffnung, die irgendwie auch aus ihm spricht. Und kennzeichnend dafür ist, da möchte ich jetzt direkt mal auf eine Szene oder auf einen Fakt aus der Serie zu sprechen kommen. Kennzeichnend dafür ist zum Beispiel auch ein Plakat, was im Locker-Room sozusagen aufgehängt ist, auf dem genau das steht. Belief, also Glaube. Und der Glaube daran, dass es gut wird und dass die Menschen, wenn sie freundlich miteinander sind, wenn sie irgendwie sich zugewandt miteinander arbeiten und aneinander arbeiten, dass dieses Team dann gut werden wird. Das ist natürlich auf den Fußball dann, auf das Team übertragen, aber alles in seiner Art, in seinem Umgang mit auch der Chefin und den anderen Leuten im Club und den Mitmenschen und den anderen Figuren, die eingeführt werden, dieser Glaube spricht oder dieser Glaube zeichnet, ist unter diesem Glauben ist sozusagen die ganze Serie gekennzeichnet.
Ja.
Und man kann natürlich, und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass er einfach auch ein sauguter Kommunikator ist. Ne? Also, ja. Ne, er ist nicht einfach nur so ein freundlicher Depp oder so, sondern er kann dann das, was er lebt und tut und glaubt, irgendwie auch zwar manchmal durch ein paar Umwege und Sprüche und wo die Leute denken, hä, wieso?
Wo will er hin?
Wo will er jetzt hin? Aber am Ende stehen, also haben dann alle am langen Ende doch immer ein breites Lächeln auf im Gesicht, weil er ihnen irgendwie etwas deutlich gemacht hat. Ne? So, also das finde ich schon herausragend an dieser Figur. Seine Fähigkeit, wirklich in der tiefsten Tiefe etwas Schönes auszudrücken zu können. Also das finde ich.
Ja. Vielleicht einfach noch zu seinem Charakter jetzt, was mir aufgefallen ist, auch gerade in den ersten Episoden. Und übrigens, kleiner Shoutout an Birgit Mattausch und andere, die mir seit Monaten in den Ohren liegen und sagen, macht endlich was zu Ted Lasso, also hier kommt sie endlich, die Folge. Ja. Und mir wurde das auch immer empfohlen, weil Leute mir gesagt haben, du musst das gucken, da fühlst du dich einfach so viel besser. Und ich habe wirklich, es ist einfach wirklich eine Feel-Good-Serie par excellence, gerade weil er diesen Optimismus und diesen Glauben an die Liebe und an die Menschenfreundlichkeit so authentisch verkörpert. Und er ist wirklich eine sympathische Figur. Er hat mich in den ersten Episoden, hab ich mich so erinnert, es gab doch auch diesen Film mit Jim Carrey, die Truman Show und so, da wo er auch jeden Tag quasi vor die Tür tritt und hallo und so und strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Aber der Ted Lasso, ich finde, das ist nochmal eine andere Kategorie. Es ist natürlich auch ein anderes Genre, Film und so, aber der ist wirklich, man nimmt ihm das ab und es ist irgendwie, es ist authentisch, es ist, man sympathisiert, man will wirklich, dass er und sein Glaube an die Menschlichkeit irgendwie den Sieg davon trägt. Das, ja.
Ja. Ich finde das total schön, dass du das sagst und sehe das genauso und habe aber tatsächlich die einzige Review, die ich wirklich noch gelesen habe dazu, spricht dem genau entgegen und sagt zwar, dass das total wichtig und gut ist, aber dass damit auch ein Stück weit, ja, so ein bisschen der Eskapismus aus unserer Zeit bedient wird.
Ah ja.
Also, dann wird zum Beispiel so Tony Soprano und so die Serien, die andere starke Hauptrollen haben, werden dann so ein bisschen angeführt von vor 5 bis 10 Jahren. Und da wird eben gesagt, da ging es darum, dass so Hauptcharaktere geschaffen werden und man musste sich nicht mit denen identifizieren können, sondern man musste verstehen, warum sie das tun, was sie tun.
Ja.
Und da können Mafia-Bosse gewesen sein, die richtig böse Dinge gemacht haben oder Morde begangen haben. Und man hat trotzdem so als Zuschauer verstehen können und denken kann, ja, ist nicht geil, ich würde es niemals tun, aber ich kann verstehen, weshalb er das in dem Moment gerade getan hat. Mhm. So.
Ja.
Und dass diese Riege sozusagen sich den Hauptdarsteller verstehen können, dass das sich so ein bisschen gewandelt hat zu einer Identifikation mit den Hauptdarstellern.
Ah, ja.
Und mit einem Mafia-Boss könnte ich mich jetzt nicht mehr identifizieren. Aber mit einem Menschen, der irgendwie an das Gute glauben will und einfach nur Freundlichkeit und Optimismus und Glaube ausstrahlt, mit dem will sich halt jeder identifizieren. Und genau das, was du gesagt hast, man geht irgendwie raus und man ist gut gelaunt und man möchte daran glauben, dass es solche Menschen gibt. Mhm. Und auch wenn man tagtäglich vielleicht auch anderes erlebt in seiner Umgebung, denkt man so, ja, vielleicht gibt es solche Menschen und vielleicht ist es auch so, dass sie auch jede blöde Situation mit dieser Freundlichkeit und mit diesem Glauben irgendwie retten können und dass es gut wird, so.
Ja.
Und das war so ein bisschen der Punkt in der Kritik, dass gesagt wurde, diese Überidentifikation mit dieser Hauptfigur entspricht so ein bisschen dem, dass wir versuchen, von den vielen negativen Dingen, die uns in der Welt einfach begegnen und die um uns sind, einer Person begegnen wollen, die einfach ganz klar nur gut ist. Weil wir permanent in unserer Welt die Ambivalenzen aushalten müssen und uns selber ja auch als ambivalent wahrnehmen. Wir können auch nicht immer nur gut sein in jeder Situation. Also wir haben auch diese Ambivalenzen. Und wir sehnen uns danach, einer Figur zu begegnen, die nur gut ist. Und vielleicht auch wünschen uns das selber sein zu können.
ist ein bisschen auch der Grund, warum man unter Umständen religiös wird, oder? Da macht man ja auch so Projektionsleistungen auf den lieben Herrn Jesus, der irgendwie mit den Menschen immer ganz toll umgeht und die und einem quasi zeigt, wie das Leben quasi anders gelebt werden könnte. Und ich hatte ja irgendwie so ein bisschen auch deswegen war ich ja der Meinung, oder bin ich ja der Meinung, wir müssen unbedingt diese Sendung What Would Ted Lasso Do nennen. Und ich will mir gerne auch so einen auch so einen Armband kaufen mit WWTD.
TDD.
Ja, genau.
TDD.
Kaufen.
TLD.
Weil es schon so ein bisschen was hat von, das ist so eine besondere Figur, die einfach anders ans Leben rangeht, wo man sich dann schon mal fragt, okay, wie würde der jetzt mit, keine Ahnung, diesem Rückschlag oder dieser Nachricht oder, keine Ahnung, diesem furchtbaren Erlebnis oder so umgehen? Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, Jana, die Figur lädt zum Eskapismus ein, aber das passt ja vielleicht auch ganz gut zu einem religiösen Podcast, wie wir das hier sind.
Also lass mich einfach zum Stichwort Eskapismus das noch sagen. Ich glaube, die Serie verdankt ihren Überraschungserfolg auch der Tatsache, dass sie eigentlich in dieses erste Corona-Jahr gefallen ist. Mhm. Und gerade in den USA sind da diese ganz strengen Regelungen mit Social Distancing und so weiter sind dann im Sommer, glaube ich, erlassen worden. Und in vielen Reviews habe ich das gelesen, dass Ted Lasso quasi der Geheimtipp oder der eben auch eskapistische Geheimtipp, Serientipp geworden ist in der Corona-Zeit, dass man in einer Zeit, in der man auf Distanz ging, in der auch politisch sich die Dinge so polarisiert und zugespitzt haben und man irgendwo in den Familien kaum mehr Thanksgiving feiern konnte, weil die einen Trump gewählt haben und die anderen ihn verachten und so. In so eine Zeit ist diese erste Staffel von Ted Lasso gefallen und hat eben, ich würde jetzt sagen, auf eine gute Art die Leute in eine Welt entführt, in der ganz viel Wärme herrscht, ganz viel Menschenfreundlichkeit und in der aber auch, das würde ich jetzt schon behaupten, auch ein Stück Hoffnung gesät wird, dass es doch auch nochmal anders gehen könnte oder so. Ich denke, es gibt eskapistische Serien, also wenn ich jetzt natürlich so Star Wars Serien und Fantasy Sachen, was ich ja auch sehr gerne, gucke ich ja auch sehr gerne, und das entführt mich wirklich in eine ganz andere Welt. Geht's mir dann wirklich sehr stark auch einfach drum, irgendwie abgelenkt zu werden. Die Serie ist doch irgendwie bei alltäglichen Interaktionen noch nahe genug dran, um sich daran auch zu erinnern und irgendwie zu merken, nee, shit, jetzt. Ja, also zumindest ich habe jetzt in einer Woche irgendwie 24 Episoden geguckt. Ich bin wirklich so in dieser Ted Lasso-Realität drin. Und da erinnerst du dich dann doch ab und zu mal dran. Und, ja.
Es ist diese Sehnsucht, also das, was du meinst, es ist nicht eine andere Welt, sondern es ist dieser im Sinne Eskapismus, diese Sehnsucht nach der heilen Welt. Ja. Nicht nach einer heilen Welt, die ganz heile ist, weil auch in der Serie gibt's Scheidungen und gibt's Krisen und gibt's Konflikte, aber irgendwie nach einer Welt, in der es irgendwie, also jetzt einfach gesagt, in der durch Gespräche Lösungen gefunden werden.
Ja, und ich meine, und zwar nicht nur durch Gespräche, sondern durch eine Haltung, finde ich.
Ja.
Also ich finde, das ist sozusagen das Bemerkenswerte an diesem Ted Lasso, der, ne, ich meine, man könnte ja so denken, nach dem, was wir jetzt gesagt haben, wie so ein Motivationstrainer, der immer positiv denken und so, aber das ist er eben gerade nicht wirklich, nicht einer, der das auch den anderen so aufoktroyiert, sondern der lebt diese Haltung, ne, der lebt dieses Freundliche und dieses nicht aufgebende und auch dieses Unmanipulative. Das finde ich da eigentlich mit das Spannendste an ihm, wenn man daran denkt, was das für eine Art von Leiterschaftsfigur ist. Ne? Das Spannende ist, der manipuliert seine Spieler nicht. Null. Gar nicht. Und das finde ich schon faszinierend. Also der versucht, ein Steigbügelhalter dafür zu sein, was sie aus ihrem Leben und aus ihrem Spiel machen. Aber er manipuliert sie nirgendwo rein. Und das finde ich schon sehr spannend. Aber eins müssen wir trotzdem auch noch mal sagen, oder wenigstens müsste es erwähnt werden, bevor wir noch weiter über Ted Lasso sprechen, dafür, dass es eine Serie über Fußball ist, weil könnte man denken, oh, Fußball interessiert mich nicht oder so, dafür geht es relativ wenig um Fußball. Also das finde ich noch eine wichtige Info. Und dass auch die anderen Figuren echt stark sind, mit tollen Schauspielern. Und wirklich so, das ganze Ensemble macht einem einfach einen Riesenspaß zu gucken, finde ich. Also das wollte ich wenigstens einmal kurz erwähnt haben, damit man nicht denkt, Jason Sudeikis als Ted Lasso schmeißt das ganze Ding, weil das wäre auch falsch. Also.
Ich habe auch gerade überlegt, ob wir noch mal drei Sachen mehr zu irgendwie Figuren sagen müssten oder zu der Handlung, worum es dann irgendwie noch weitergeht oder sowas. Ja. Aber
Das können wir tun, ohne allzu viel zu spoilern.
Ja, genau, sondern einfach, um so ein bisschen mehr in den Film zu nehmen. Wir haben ja angefangen damit, dass Ted und sein Coach Beard da starten. Und das ist natürlich davon geprägt, dass es Pressekonferenzen gibt, dass es PR-Situationen gibt, dass es Situationen mit der Clubmanagerin gibt, dass es Konflikte mit den Spielern gibt. Und so, das sind so auch, genau das sind so die Hauptfiguren, die noch mitspielen bei dem Ganzen. Also es sind natürlich viele Spieler, die große Rollen einnehmen. Da gibt's dann zum Beispiel Jamie Tartt, der egozentrische Masterspieler, der Stürmer, der sonst irgendwie nichts anderes kann.
Jamie Tartt. Genau. Seine Fans skandieren das immer, wenn er in Ballbesitz kommt, ja.
Genau. Wie schon gesagt, es gibt die Clubinhaberin Rebecca, es gibt die PR-Managerin Keely, es gibt es gibt Roy, den auch ein Spieler, der dann später in anderer Funktion wieder auftritt.
Der ganz brummelig ist. Offenbar auch, das gilt für andere Spieler auch, ich bin einfach ein Fußballbanause, deshalb kann ich das nicht identifizieren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass gerade der Roy Kent einem englischen Fußballspieler nachempfunden ist. Und auch für andere gibt es offenbar sehr eindeutige Zuweisungen, die man vornehmen könnte. So, das ist doch irgendwie der oder das ist der. Also reale Fußballer haben offenbar Pate gestanden für diese Charakterentwicklungen. Ich bin nur leider zu wenig interessiert an Fußball, um das aufzuweisen.
Ich glaube, ganz, ganz klassisch oder prominentestes Beispiel, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, wäre Zava. Das ist irgendwie der Superspieler, der irgendwann auftritt, der, glaube ich, an Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel angelehnt ist. Genau, solche Parallelen dann. Genau, also es gibt die Spieler, es gibt die Clubmanager, es gibt die PR-Managerin Keely, es gibt, wen habe ich da eben vergessen, Ted Lasso ist zwar alleine nach England gekommen, hat aber noch eine Frau und einen Sohn, die in Kansas geblieben sind.
Wo wir dann auch noch mitkriegen, das kann man, finde ich, schon sagen, weil das relativ schnell rauskommt, dass es da Eheprobleme gibt zwischen Ted Lasso und seiner Frau und die haben einen kleinen Sohn. Der heißt Henry, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Und dann gibt es natürlich noch, ganz wichtig zu sagen, Nathan Shelley, der sozusagen eigentlich eine der Hauptfiguren ist, der sozusagen vom
Zeugwart.
Ja, oder vom Handtuchträger quasi zum Mitcoach aufsteigt. Und dann sich auch an der Stelle dann noch vieles Dramatisches entwickelt, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt alles erzählen sollte, sozusagen,
um mir zu spoilern. Mir gefällt einfach dieser Leslie Higgins, gefällt mir so gut. Das ist so der Assistent von der Chefin,
ja, der ist
von Rebecca.
Das ist der Sportdirektor.
Sportdirektor.
Er ist der genau. Sportdirektor.
Der spielt einfach so köstlich. Es ist so überspitzt natürlich dargestellt, aber es ist einfach, der hat mir am meisten Lacher abgerungen. Der Typ, der hat irgendwie immer, wenn er unter Druck ist oder irgendwie unehrlich sein müsste, dann kriegt er so einen Brechreflex, so einen Reflux oder so. Und dann ist
er immer beim Reden. Er macht so komische Geräusche.
Ja.
Genau.
Ja, also der ist schon allein einfach, der ist die Serie schon wert. Also das.
Ja, also das Ensemble ist einfach fantastisch, finde ich.
Ja.
Finde ich wirklich. Es macht einen Riesenspaß, denen zuzugucken und auch so mitzufiebern, wie die Einzelnen sich entwickeln und was sie für Entscheidungen treffen oder nicht und so. Also das macht die Serie wirklich toll. Sie nimmt dich mit in dieses Team und obwohl, wie gesagt, es ja um Fußball geht, muss man einfach sagen, selbst wenn dich Fußball nicht besonders interessiert, ist es eine sagenhafte Serie. Also also das Fußballmoment wird durchaus an manchen Stellen ausgekostet, so dass als Fußballfan man auch auf seine Kosten kommt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur ein Setting sozusagen. Das könnte auch in der Firma spielen.
Ja. Und es ist mir natürlich sympathisch, dass der Ted Lasso bis in die dritte Staffel hinein einfach nicht begreift, was ein Offside ist und immer wieder fragt.
Am Ende hat er es dann.
Ich fand das witzig, weil ich mir das schon von meinem Sohn schon 100 Mal habe erklären lassen. Und jedes Mal muss ich wieder neu ansetzen. Und er ist auch so ständig irgendwie, was ist das jetzt? Warum? Ah, Offside. Ach so, wie geht das nochmal? Ich wollte kurz vielleicht, weil ich finde das Thema, was Jay angesprochen hat, das könnten wir auf jeden Fall auch vertiefen, diese Art der Leiterschaft, die da vorgelebt wird. Und auch natürlich mit der Frage im Hintergrund, was das heißen würde für kirchliche Verantwortung auch oder für Leitungspersönlichkeiten, wenn man sich das aneignen würde, was Ted da vorlebt. Ich wollte nur kurz einfach so als Vorgedanken einschießen. Ich habe die Serie geguckt, eine Woche nach einem USA-Aufenthalt.
Ja.
Und ich konnte dann gar nicht anders, als die Serie auch ein bisschen auf diesem Hintergrund der Kulturunterschiede wahrzunehmen. Mhm. Da kommt der Ted Lasso aus den USA und der ist einfach so optimistisch, freundlich, rechnet immer mit dem Besten, ist zuvorkommend und alles. Und dann kommt er nach England und die Leute sind so grummelig und verschlossen und irgendwie misstrauisch oder mürrisch und so. Und ich konnte gar nicht anders, als das auch ein bisschen auf dem Hintergrund dieser Kulturunterschiede zu sehen, weil mir das auch so aufgefallen ist in den USA, wie unglaublich freundlich die Leute sind und wie ich auch das Gefühl hatte, die sind authentisch freundlich jetzt. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Fassade, sondern die haben das verinnerlicht, so diesen Umgang, diesen freundlichen Umgang, früh morgens um 8, wenn man da in der Hauptstoßzeit und so sich durch die Leute zwängt, die entschuldigen sich, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie wären im Weg gestanden, die halten dir die Tür auf, die sind irgendwie, good morning lads, and so have a great day und so. Und das, es ist witzig, weil mir das so aufgefallen ist, weil jetzt auch in der Schweiz, wenn man da Zürcher Hauptbahnhof, wenn man das um 8 Mal erlebt hat,
das muss man nicht.
Da hat man guten Grund, die Kopfhörer aufzuziehen und die Kappe tief ins Gesicht zu ziehen und da einfach durchzugehen, weil das ist Krieg am Morgen.
Das
ist sowas
fressen
von,
und gefressen werden.
Ja, wirklich, sowas von unfreundlich.
Sei wie ein Goldfisch.
Ja, genau. Genau. Und das ist mir einfach aufgefallen. Und das hat ein bisschen auch gepasst. Da kommt der Typ aus den USA und bringt einen solchen Optimismus und ein solches Wohlwollen und eine solche Freundlichkeit mit, oder? Das wollte ich einfach noch teilen, weil mir das so.
Ich habe auch noch was auch so ein bisschen out of Kontext gerade ist, bevor wir auf das Leadership-Ding vielleicht eingehen. Aber auch eine Sache, die mir noch so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist, auch thematisch jetzt nochmal was ganz anderes. dass der Fußballkontext ist insofern, finde ich, nochmal spannend oder zumindest war das für mich dann nochmal interessant, weil durch das Setting natürlich auch ein Setting geschaffen wird, in dem es auch ganz viel um Männlichkeit geht. Oh ja. Mhm. Und da, also jetzt sozusagen mein geschlechterspezifischer Blick da drauf, das ist auch nochmal ein ganz großes Thema. Also wie wird Männlichkeit unterschiedlich dargestellt, auch von den unterschiedlichen Figuren auch im Fußball, vom Spieler über Trainer, über Zeugwart, über den Sportdirektor, der so ein bisschen trottelig daherkommt. Und da, also wenn man diesen Blick, so mit diesem Blick auf die Serie guckt, dann lässt sich da doch auch einiges entdecken. Und dafür braucht es aber auch so ein bisschen diesen Fußballkontext, weil eben da irgendwie auch die Bandbreite von allem gegeben ist, beziehungsweise da auch nochmal deutlich wird, ja, wie sich Männlichkeit auch entwickeln kann, weil es auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel bei einigen Spielern geht. Ja. Und wie auch so Denkprozesse auch angestoßen werden und das auch mit dem Erleben von Männlichkeit oder dem eigenen Erleben von Männlichkeit zumindest dann auch in der Serie gedeutet wird oder dargestellt wird. Und dafür ist natürlich dieses Fußballsetting prädestiniert, weil du da einfach einen Haufen Männer auf einem Haufen hast, sozusagen.
Ja, ja, das stimmt, genau.
Und das fand ich tatsächlich, diesen Blick darauf fand ich dann auch nochmal spannend, auch gerade, weil zum Beispiel eben es auch im Laufe dieser 3 Staffeln gibt es auch einen Fußballspieler, der homosexuell ist. Und da geht's dann auch so um Outing oder Nicht-Outing, beziehungsweise wie dieser Spieler damit umgeht. Und das einfach immer noch super aktuelle Themen im Fußball sind. Unabhängig davon, dass es Spieler gibt, die sich geoutet haben, gibt's einfach ganz viele, die immer noch vom Verein irgendwelche Frauen gestellt bekommen, damit es so aussieht, als wären sie verheiratet oder als hätten sie eine berühmte Freundin. Also das ist so, das war viele Jahre gang und gäbe, dass eben von den hochkarätigen Vereinen irgendwelche Frauen beiseite den Spielern gestellt wurden, um zu zeigen, hier, das ist quasi der coole Hecht.
Genau.
Auch wenn sie quasi eigentlich homosexuell waren, vielleicht manchmal sogar einen Partner hatten.
Krass.
Genau, diese Aspekte finde ich gut, dass sie ein Teil auch von dieser Serie sind und sie sind nicht, also es ist nicht übertrieben thematisiert, aber man merkt es und wenn man eben diesen Blick auf die Entwicklung hat und so ein bisschen diesen, okay, wie wird Männlichkeit in dieser Serie dargestellt und welche Entwicklung nehmen auch einige Figuren, dann finde ich das tatsächlich auch schon spannend und nicht nur Männlichkeit, sondern auch die weiblichen Rollen, die es gibt. Das ist auch sehr spannend, weil eben die Frau zum Beispiel der Boss vom Club ist. So, das ist zum Beispiel eine Sache und die PR-Managerin auch eine sehr übertrieben weiblich dargestellte Person ist, die aber auch ganz klar, wo aber auch ganz klar dargestellt wird, dass eben da auch so sehr stark viel Weiblichkeit da ist und trotzdem eine sehr intelligente, gewiefte Frau das ist sozusagen. Genau.
Good point.
Also fantastisch gespielt von Juno Temple, könnte man mal sagen, wirklich. Fantastische Rolle, fantastisch gespielt, so das Püppchen, was sich aber überhaupt nicht als Püppchen erweist, sondern was ein bisschen mit das Herz so der weiblichen Seite dieser Serie ist irgendwie und also ganz, ganz großes Herz hat und so, also wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Ja. Genau, aber diesen Blick wollte ich nochmal, bevor wir irgendwie
vollkommen richtig. Finde ich sehr berechtigt und auch spannend, weil es wirklich so ein Blick in diese Männerwelt, in den ersten Folgen, diese Lockerroom-Szenen, diese Umkleidekabinen-Szenen, in denen da dann Leute gemobbt werden und denen so quasi die Leute fertig gemacht werden, die Leistung bewertet wird und so und wie es Ted Lasso auch gelingt, diese Kultur zu ändern und so. Und das ist also, ich finde, da spielt natürlich, das ist dann quasi so die Umkleidekabine als der Mikrokosmos oder die wie sagt man dem, die ganzen Männlichkeitsrollen, Zuweisungen und so in a nutshell. So. Ja. Das finde ich sehr spannend.
Ja.
Ja. Aber Jay, du hast gesagt eben, Ted Lasso als ein Vorbild einer alternativen Art von Leiterschaft. Du hast, das fand ich spannend, dass du das so herausgehoben hast, dass er auf Manipulation verzichtet. Ja. Und ich würde das auch, ich habe das auch so wahrgenommen. Es ist nicht ein, und das ist ein sehr scharfer Unterschied, wie du selber sagtest, zu diesen Motivationscoaches, die sich selber zuerst manipulieren müssen und dann vor dem Spiegel stehen und sagen, ich bin ein Sieger, ich bin ein Champion, ich glaube an mich und so, und das dann auch den anderen beibringen müssen. Das hat so etwas Aufgesetztes, das dann eben auch im Druck der Situation schnell einmal zerbricht und dann kommt die ganze Scheiße mit Hochdruck raus. Genau. Und das ist bei Ted Lasso eben nicht der Fall. Das ist, ja.
Und das wird uns genau auf der Gegenseite auch dargestellt. Also dieses von diesem Manipulativen entwickelt sich dann eben mit der Zeit in der Serie auch eine Figur, ein Charakter, der eben diesem Manipulativen auch erliegt und sich selber auch durch dieses Manipulative so ein bisschen nach oben arbeitet.
Ah, ja, ja, ja.
Also es gibt Figuren, an denen wir genau das Gegenteil sozusagen sehen und auch sehen können, in welche Richtung sich das dann auch entwickeln kann, die nicht wirklich gut ist.
Good point.
Ja, und es ist ja auch so ein bisschen, ne, also ich überziehe jetzt mal ein bisschen Jesus mit seinen 12 Jüngern, ne? Also Ted Lasso und seine Fußballmannschaft irgendwie hat ja so ein kleines bisschen was davon. Also schön ist natürlich, dass sie auch Ted Lasso durchaus brechen, weil das ein normaler Mensch ist mit Problemen und mit Panikattacken und solchen Sachen. Also ne, also auch der ist nicht einfach nur so eine Strahlemann-Gestalt, sondern auch der hat so seine Gebrochenheiten und seine Tiefen sozusagen. Aber ich finde sozusagen in seinem Umgang mit dem Spiel des Spieles, sage ich jetzt mal, ne? Also er fasst das Ganze schon spielerischer auf, als man das in der Premier League wahrscheinlich tun sollte, wo es ja auch um ganz viel Geld und alles Mögliche geht. Ne? Du hast das eben schon erwähnt, Jana. Gleich am Anfang sagt er den Leuten, sei ein Goldfisch. Ein Goldfisch vergisst sofort, was er gerade erlebt hat. Wenn du also immer, wenn was schief geht und du das Tor nicht triffst, sag dir, ich bin ein Goldfisch. Ich muss das nicht weiter verfolgen, sozusagen. Ich darf es vergessen. Ich darf weitermachen. Ne? Also er glaubt immer wieder an die zweite, an die dritte, an die fünfte, an die 18. Chance, die ein Mensch hat, mit dem weiterzumachen, wo er in diesem Augenblick gerade steht.
Und wie du es gesagt hast, seine Methoden passen damit eigentlich nicht in einen Footballclub in der Premier League. Weil da natürlich davon ausgegangen wird, dass man von dem lernen muss und dass man nicht dreimal in Folge verlieren darf und dass man irgendwas richtig macht, wenn man 10-mal in Folge gewinnt und dann ja nichts dran ändern darf. So, also auch das ist auch immer wieder Thema, zwischendurch irgendwas an der Taktik zu ändern. So, also mit was für einer Taktik spielen wir eigentlich und können wir es uns erlauben, das zu ändern? So, und da passen seine Methoden einfach nicht ganz in die Professionalität eines Premier League Clubs.
Ja. Ich habe mich ganz lange mit meiner Frau darüber unterhalten, was eigentlich so faszinierend an dem Ted Lasso ist. Und wie gesagt, also der Gedanke der manipuliert nicht, muss ich gestehen, der kommt von meiner Frau, ja. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber die sagte irgendwann, der ist deswegen so vertrauenswürdig und deswegen auch so erfolgreich und deswegen trotz allem, obwohl man ihn ja am Anfang fast nicht ernst nehmen kann, weil er nicht manipuliert, sondern wirklich die Leute immer nimmt, wie sie tatsächlich sind. Mit den Stärken, mit den Schwächen, mit allem drum und dran. Und dabei so herzergreifend an die glaubt und das denen auch selber immer wieder verfügbar macht, dass sie tatsächlich also im Vertrauen darauf, dass ihr Coach an sie glaubt, tatsächlich dann diese Entwicklungen machen zu besseren Spielern, zu besseren Menschen, zu Persönlichkeiten, die sich weiterentwickeln.
Ja, und glaubt ihr, dass man damit in der realen Welt wirklich durchkommt? Also ist das, weil das finde ich ja interessant, er lebt ja eine Art, irgendwie denkt man doch, so würde man sich wünschen, dass Verantwortung gelebt wird, dass irgendwie Macht, es ist ja, er hat ja Macht, er wird ja quasi engagiert als Trainer dieses Vereins, aber dass Macht so ausgeübt wird. Und dann habe ich einen Artikel in der New York Times gelesen unter dem Titel Ted Lasso and the Fantasy of Soft Masculinity. Mhm. Und die Autorin, wenn ich das richtig verstanden habe, dann schwankt sie so ein bisschen zwischen Bewunderung für dieses Bild von auch jetzt sie liest das auch sehr stark durch diese Gender Brille oder Wahrnehmung, dieses Bild von einer weichen, ehrlichen, vertrauensvollen, demütigen Männlichkeit, die da gezeigt wird, und sagt aber, das entspricht halt leider gerade in der Sportwelt überhaupt nicht der Realität. Da ist quasi, wer hat den längeren und wer setzt sich durch, und da ist ganz viel Bullying und so weiter. Und die Frage ist jetzt für mich irgendwie, wenn wir das so bewundern, hat das in der realen Welt eine Chance oder ist das eben wirklich eine Fantasy?
Zwei Sachen. Ich reagiere sofort darauf, aber ich hatte gerade noch, als ihr darüber eben kurz gesprochen habt, auch den Gedanken, so als du, Jay, sagtest, das ist ja überhaupt nicht manipulativ. Und dann dachte ich mir so, ja, aber wenn jemand so die Skills, die er hat, anwendet, um genau die Entwicklung anzustreben, die er anstrebt, dann ist es schon wieder trotzdem manipulativ, nur auf eine andere Art und Weise.
Mhm. Aber findest du das?
Also, Nein, finde ich auch nicht. Es wirkt nicht so, weil er natürlich irgendwie sozusagen nur das Beste will und die Entwicklung will, zu den bestmöglichsten Menschen oder dem bestmöglichsten Team. Aber man kann es ja auch genauso nutzen. Also das würde ich ihm jetzt so in der Figur nicht unterstellen. Aber die Skills, die er hat, und die Kommunikationsweisen, die er hat, und das muss ja nichts Schlechtes sein, aber es ist in dem Sinne trotzdem manipulativ, weil das, was er tut, trotzdem genau ein Ziel verfolgt. Und das ist zwar nicht das beste Team oder immer zu gewinnen, sondern als bestmöglichste Team zu entwickeln, aber trotzdem tut er das und sagt er das, was er sagt, mit einem bestimmten Ziel, das er verfolgt.
Also ich würde mal denken, wenn man das quasi technisch machen würde, so, ne, was du gerade beschrieben hast, dann könnte man das wahrscheinlich auch manipulativ einsetzen. So, das, das stimmt. Dann sind wir wieder schnell so bei Motivationstrainern und so, finde ich. Aber das Starke an der Figur ist eben das, was ich vorhin Haltung genannt habe, ne? Die Haltung ist einfach, die ist einfach echt. Also die will nichts. Also außer das Beste für seine Leute. Ja. Und da finde ich, kann man ihm jetzt nicht, kann man dem nicht Manipulation unterstellen. Aber ja.
Nein, aber er tut das, was er tut, mit einem bestimmten Ziel und mit einem bestimmten Hintergedanken. Und genau, das war nur ein Gedanke, den ich gerade noch eben in Bezug auf das Manipulative hatte. Ja. Aber du hast eigentlich gefragt, Manu, ob wir denken, dass das in einer Welt funktionieren würde. Mhm. Also ob sich das durchsetzen könnte. Und ich glaube, mich würde es in erster Linie erstmal irritieren. Weil es einfach so ungewohnt ist. Also weil die Form zu kommunizieren und das nicht bei sich sein, sondern ganz auch bei dem anderen sein. Ganz auch bei dem, was für den anderen gut ist oder vermeintlich für den anderen gut ist. Das kennt man eben so nicht mehr oder wenig. Und ich glaube, das würde mich in erster Linie sehr irritieren. Und da werde ich jetzt doch wieder bei dem Manipulativen, weil ich gerade darüber nachgedacht habe, dass er ja trotzdem eine Vorstellung hat davon, was für das Team gut ist. Und das versucht er ja mit seiner Methode doch durchaus umzusetzen.
Ja, aber
er geht einen anderen Weg, natürlich. Und er hat eine bestimmte Haltung dabei. Und natürlich, wir sind im Profisport und es geht auch darum, irgendeine gewisse Entwicklung zu erzielen und Ähnliches. Aber so rein kommunikativ oder mit dem Blick auf so Kommunikation und sowas geschaut, habe ich gerade noch den Gedanken gehabt, dass er jetzt nicht jemand ist, der dem anderen da begegnet, wo die Person gerade ist, sondern dass er immer im Hinterkopf schon hat, in welche Richtung sich die Person entwickeln kann.
Ja.
Zumindest in der Rolle. Das finde ich, hat er nämlich. Also sowohl bei Jamie Tart als auch bei Roy Kent, zumindest bei den Spielern.
Ja, aber
Hat er eine Idee.
Aber ich finde ihn deswegen nicht manipulativ, weil er, also Manipulation würde ja heißen, jemand versucht einen wohin zu kriegen, sozusagen. Und ja, er sieht das Potenzial, er glaubt daran, er fördert das auch, aber durch die Bank weg lässt er den Menschen, den Spielern oder auch den Angestellten vom Club immer die Entscheidung. Also, ne, also der versucht, die nicht zu überreden, der versucht, die nicht irgendwohin zu manipulieren, eben, was Manipulation wäre, sondern er lässt ihnen immer die Entscheidung. Und genau, das.
Es war jetzt auch gar nicht in Bezug auf diesen Manipulationsding, ja, sondern Manu hatte ja gefragt, ob wir denken würden, dass das in der Welt funktionieren würde. Genau, wie realistisch das ist. Und da habe ich ja gesagt, es würde mich irritieren und dieser Aspekt, dass jemand eine Idee für mich hat.
Ja.
Das wäre irgendwie so ein Aspekt, den ich, glaube ich, auch komisch fände.
Mhm. Mir hat immer so ein bisschen die Unterscheidung geholfen, wenn man das überhaupt unterscheiden will, Einfluss nehmen auf Menschen und Menschen manipulieren, weil es besteht ja kein Zweifel daran, dass Ted Lasso ganz massiv Einfluss nimmt auf diese Mannschaft und auf seine ganze Umgebung, gerade mit seiner Art. Ja. Er transformiert ja die Kultur in diesem Verein komplett, also er stellt da alles auf den Kopf. Er hat massiven Einfluss, aber für mich ist der Unterschied, besteht darin, dass Manipulation versucht, Leute zu fremden Zielen zu überreden oder Leute in eine Richtung zu manipulieren, in die sie von sich aus gar nicht gehen wollten.
Genau.
Und Einfluss versucht quasi zu wecken und zu fördern, was auch in den Menschen drin ist. Also und quasi baut auf die Freiwilligkeit und das Vertrauen, das Leute einem schenken, aber versucht sie nicht zu Zielen zu führen, die nicht ihre eigenen sind. So. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Ted Lasso da sehr respektvoll bleibt. Er lässt ja auch, wenn in einer Folge, wo der Sam sich überlegt, ob er zu einem anderen Club wechselt und so, er lässt ihn immer, er versucht nie zu drängen und zu drücken und so. Aber ich habe mich einfach gefragt, würde so ein Typ wie Ted Lasso, würde er bei uns einfach in der Wirtschaft oder im Sport oder von mir aus in der Kirche, die ja auch Kirchenleitungen auch auf weiten Strecken eher Männerdomänen sind, würde er da einfach aufgerieben? Würde er da einfach quasi zum Frühstück verspeist werden oder hätte das diesen reinigenden oder befreienden, transformierenden Effekt?
Naja, ich würde mal denken.
Ich glaube, es braucht mehr als eine Person.
Ich würde mal denken, also auch Ted Lasso wird ja zum Frühstück verspeist. Immer wieder. Und trotzdem setzt sich einfach, weil es so echt ist, weil der gar nicht anders kann, weil es eben nicht antrainiert ist, weil das wirklich seine Art ist, setzt sich das irgendwie durch. Von daher wär das mal ein Versuch wert. Also ich meine, man bräuchte halt, ich glaube, das kannst du halt nicht auf einer Management-Schule lernen. Jetzt lernen wir alle den Ted Lasso Way und dann machen wir das so technisch. Und dann, das geht dann ganz schnell zugrunde, glaube ich. Aber wenn jemand so ist und eben, und ja dazu aber auch tatsächlich nicht nur ein Strahlemann ist, sondern auch Skills hat, sozusagen.
Er ist ja begabt, genau.
Ja, er ist super begabt. Dann kann sich das, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das durchsetzen kann. Und nur den einen Gedanken, ich habe, wenn ich an Chefs denke, die ich in meinem Leben hatte, da sind für mich die am herausragendsten, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte, wo ich das Gefühl hatte, die haben ein echtes Interesse daran, mich und das, was ich kann, mir eine Plattform zu schaffen, wo ich das, was ich bin und was ich kann, auszuleben und darin gut zu werden und besser zu werden. Nicht Und immer wenn reinkommen, ja Jay, aber du musst auch noch und denk dran, wir von uns wird verlangt das, dann wird das immer schwieriger sozusagen. Ne? Also wenn das, ja. Aber wenn ich das Gefühl hatte, da glaubt jemand an mich. Dann hatte das einen sehr, sehr ähnlichen Effekt wie bei Ted Lasso, würde ich sagen. Obwohl ich das jetzt nie in so einer Reinkultur erlebt habe. Aber vom Ansatz her.
Ich wollte die Frage stellen, wie wird man so?
Ah ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage.
Ja. Also, ja, oder wie kann man so bleiben in der heutigen Welt? Wie wird man so und wie bleibt man so und wie kann man sich diesen Optimismus und diese Freundlichkeit und dieses an das Gute glauben und so, wie kann man sich das bewahren? Also ich habe das, glaube ich, auch ein Stück weit, irgendwo habe ich das auch noch in mir, aber ich bin da auch ganz ehrlich, da ist auch viel davon verloren gegangen über die Jahre.
Ja.
Manchmal kommt was zurück und manchmal hat man Momente, wo man denkt so, oh, oder auch Phasen, wo es irgendwie mehr ist. Und dann gibt's aber auch immer Phasen im Leben, wo man sich denkt so, gerade habe ich irgendwie meinen ganzen Glauben in die Menschheit und an das Gute und daran, dass es gut werden kann, irgendwie verloren.
Ja, und das
will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja auch Ted Lasso.
Ja, genau. Und ich finde das auch deshalb eine gute Frage, weil der Optimismus von Ted Lasso ja nicht einfach aus einer sagenhaften Privilegiertheit gespießen wird. Dass man, ich kenne auch Leute, würde ich jetzt sagen, die sind einfach wirklich vom Leben in jeder Hinsicht so beschenkt worden, denen sind Krisen ganz weitgehend in der Spalt geblieben. Die haben ganz vieles versucht und ganz vieles ist aufgegangen und die sind quasi von einem Hoch zum nächsten gestolpert und die haben sich einen wahnsinnigen Optimismus, auch eine sehr große Selbstsicherheit, so im Sinne von, ja, wenn ich was anpacke, dann geht's auch gut und so, weil die haben noch kaum was anderes erlebt. Und das ist ja, das finde ich ja, das gönne ich denen ja, aber das ist dann nicht in selben Maße bestaunenswert, weil sie halt einfach gewisse Tiefen, die das Leben anderen zumutet, selber noch nicht durchschreiten mussten. Und bei Ted Lasso ist es ja wirklich nicht der Fall. Es wird dann deutlich in der zweiten Staffel, dass er auch eine traumatische Kindheits- oder Jugenderfahrung gehabt hat mit seinem Vater. Es wird deutlich, dass seine Ehe kriselt und dann scheitert und so. Er wird ja von Leuten ganz, ganz wüst angegangen, auch hintergangen, und so. Und sein Optimismus bleibt zwar, wird angefochten, aber bleibt ungebrochen. Also er schenkt sogar, er ist unglaublich schnell bereit zu vergeben.
Ja.
Eine ganz, ganz schöne Szene übrigens, wo er dieser Chefin am Ende der ersten Staffel, wo sie ihm endlich dann, so viel darf gesagt sein, sie ihm endlich gesteht, wie sie ihn eigentlich auf Schritt und Tritt sabotieren wollte. Und wo ihr das klar wird, dass er eigentlich ihre Bosheit nur mit Güte und Wärme und Menschenfreundlichkeit erwidert hat und sie dann irgendwann einbricht und gesteht, dass sie eigentlich ihm nur zu Leide gewerkt hat und er ihr dann aus dem Stand vergibt und sie völlig konsterniert. What? I forgive you. Yeah. I forgive you. Und er das dann aber auch erklärt und deutlich macht, dass er verstanden hat, dass sie in ihrer Scheidung, in ihrer Trennung von ihrem Mann in einen ganzen Strudel von Gefühlen und Vergeltungswünschen und so weiter hineingezogen wurde und er jetzt quasi in diesem Strudel mitgerissen wurde und er, also auf Deutsch gesagt, er glaubt immer noch an das Gute in ihr und er vergibt ihr, weil er sagt, du bist mehr und etwas anderes als diese Bosheit, die du mir erwiesen hast. Es ist einfach ein verdammt schöner Moment.
Ja, also, voll.
Ja.
Und ist auch voll schön, weil sie diese Entwicklung auch weitermacht.
Ja.
Mir fallen gerade Szenen ein, wo sie irgendwie auch von sich dann spricht und sagt, ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach ihn nur zerstören und nur das Böseste. Ja. Und irgendwann später sagt sie dann irgendwie so, jetzt will sie nicht mehr ihn zerstören, sondern jetzt will sie nur noch besser sein als er. So
irgendwie ja, so. Ja, ja. Also genau. Ihr Ex-Mann, ne? Meinst du jetzt?
Ja, ja, genau, ihr Ex-Mann. Jetzt ja. will sie nur noch besser sein als ja, ihr ja. Ex-Mann. Ja. So, also auch diese, ja, fiel mir nur gerade dazu ein. Fand ich auch einen sehr schönen Moment, so ja. wie sie auch damit umgeht, wie sie eben ja gebeutelt ist von dieser Scheidung.
Was ich
ja,
ganz absolut. Schön fand, also weil auch das dann wieder doch auch ein bisschen realistisch ist und so eine Menschlichkeit kriegt, weil in der zweiten Staffel, wenn die Psychologin ins Spiel kommt, ne, da kommt zum ersten Mal so eine gewisse Konkurrenz auch bei Ted Lasso auf, weil die fischt plötzlich in seinem Gewässer. Die kümmert sich um seine Spieler und denen geht's plötzlich besser nach den Gesprächen mit ihr und man merkt, das irritiert ihn, dass da jetzt jemand sozusagen in seinem Gewässer fischt. So, ne?
Und die weiß vielleicht auch Dinge, die er nicht zu hören bekommt. Ne?
Ja, ja, genau.
Also die hat auch eine Vertrauensebene mit den Spielern. Ja, und
vertrauen sich ihr an.
Und genau, und die kommen da raus und er hat so, man sieht ihm an, dass er so denkt, worüber haben die gerade geredet?
Genau.
Worum genau. ging es gerade?
Ich bin ein wunderbar und fähiger Mann und kein Stück Scheiße.
Genau.
Sagte einer Colin. Der Spieler, der Colin. Bei ihr war. Colin. Dann plötzlich rezitierte das immer wieder, musste sich das beibringen. Das hat sie ihm dann offenbar gezeigt. Er soll sich das immer wieder sagen. Er wäre ein wunderbarer und fähiger Mensch.
Das ist der homosexuelle Spieler, genau. Colin.
Ja. Ah, ja. Ja, und der Witz ist ja, dass er, also, also die ne, aber auch hier geht er wieder mit dieser Herausforderung, die ja dann auch an ihn gestellt wird, weil er ja auch ganz intensive psychische Probleme hat, sozusagen. Ja. Und nun steht sie als Angebot da, ihm zu helfen. Und das kann er erst gar nicht annehmen. Und dann ist es so herzergreifend, wie er quasi immer wieder zum Treffen mit ihr geht und jedes Treffen sabotiert und dann am nächsten Tag aber wiederkommt und es wieder sabotiert und so weiter und sich da aber durchschuftelt, sage ich jetzt mal so, bis er an einen Punkt kommt, wo er auch das annehmen kann. Also wo er auch die Stärke von jemandem, der sozusagen eine ähnliche Funktion hat wie er, für sich selber nutzen kann, sozusagen. Und das fand ich schon auch sehr beeindruckend als Geschichte dargestellt, ne? Weil man könnte ja jetzt eben aus Ted Lasso so eine Heiligenfigur machen, der halt, ja, quasi so der Narr, der dann aber hintenrum immer alles richtig macht und so und alle sagen, ja, huhuhu. Nee, aber das ist schon auch jemand, der auch eben mit Themen zu kämpfen hat und dem es dann gar nicht so leicht fällt, sozusagen einen Ted Lasso selber anzunehmen. Also, ne, in seinem Gegenüber von dieser Psychologin sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr stimmig. So, weil so ist es ja, ne? Man hat seine Begabungen und wenn man dann jemanden trifft, der die gleichen Begabungen oder sogar besser ist, dann irritiert das oder man denkt, ne, dann kommt man plötzlich doch in eine Konkurrenz und so. Und das wird einfach nicht verschwiegen, sondern in seiner Figur dargestellt, wie jemand, der so orientiert ist wie Ted Lasso, damit dann am langen Ende umgehen lernt und so. Und das macht ihn auch so stark, finde ich, und so glaubwürdig.
Und also das finde ich eben das Bewundernswerte bei ihm, dass er seinen Optimismus und seine Menschenfreundlichkeit behält im Angesicht von Erfahrungen, die ihm auch Anlass zum Gegenteil geben würden. Mhm. Und Jana hat ja gefragt, wie wird man so? Und das hat mich auch ein bisschen umgetrieben, weil ich habe dann für mich gedacht, eigentlich kann man so nur leben, wenn man fest davon überzeugt ist, dass es, ich benutze jetzt einen Ausdruck, den Jay ziemlich sicher in jedem Podcast, den wir bis jetzt aufgenommen haben, mindestens einmal gesagt hat, am langen Ende, man braucht den Glauben, dass am langen Ende die Menschenfreundlichkeit und die Ehrlichkeit sich bewähren und obsiegen wird. Man braucht doch irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist auch so, er ist bei allem von dieser Zuversicht getragen. Ja, es bleibt etwas Gutes im Menschen und man kann daran appellieren oder man kann daran glauben und er will Positives erwarten, weil er überzeugt ist, am Schluss wird jetzt, um es mit Rob Bell zu sagen, die Liebe siegen. Am Schluss wird sich das auch, wenn man kurzfristig übervorteilt und verraten und weiß nicht was wird, am Schluss wird sich das bewähren. Mhm. Und wenn du diese Überzeugung nicht hast, dann bist du doch irgendwann, wenn Leute dich verraten, wenn Leute dich übervorteilen, so irgendwann kommst du doch in den Modus, ich kann mir diese Menschenfreundlichkeit nicht mehr leisten. Toll. Ich muss jetzt für mich selber schauen. Ich muss mir jetzt nehmen, was mir zusteht. Ich muss jetzt quasi, jetzt bin ich mal dran, sonst kriege ich nicht, was das Leben für mich bereithält.
Und wenn wir ganz ehrlich sind, pendeln wir doch alle dazwischen.
Ja.
Also wir sind ja auch irgendwie, wir hängen ja auch irgendwie alle im kirchlichen Kontext drin. Wir sind ja schon auch alle christlich. Und da haben wir ja irgendwo, glaube ich, auch alle diesen Funken und diesen Glauben, dass das geht und diesen Glauben an die Menschlichkeit und auf Schweizerdeutsch sagt man, es kommt schon gut.
Es kommt schon gut.
Es kommt schon gut.
Genau.
Genau. So diese Überzeugung, dass es irgendwie schon gut werden wird. Und wir müssen uns aber auch nichts vormachen. Also wir haben trotzdem alle diese Abfuck-Momente, in denen wir irgendwie total angepisst von uns selbst, aber vielleicht auch von der Welt gerade sind, wo wir dann irgendwie wieder in diesem Moment sind und denken so, nee, es kommt halt nicht gut oder jetzt gerade fühlt es sich nicht gut an.
Ja.
So, und ich glaube, das ist doch die Herausforderung, sich immer wieder an das andere, an dem anderen zu orientieren.
Ja. Ich meine, das sieht man ja bei, also jetzt einfach nochmal diese Serie quasi als eine Art Folie zu nehmen. Ich meine, auch Ted Lasso kommt ja immer wieder an Punkte, wo man jetzt sagen würde, normalerweise so, jetzt ist aber Schluss. Also jetzt haust du aber drauf. Ne? Keine Ahnung, mit Nathan oder und solchen, wo er wirklich doll verraten wird, wo er missverstanden wird, wo er missgünstig behandelt wird und so. Und und man merkt schon auch, dass ihm das zusetzt, dass ihm das wehtut. Ne? Also gibt's, ich denke, da jetzt, also ich will das auch nicht zu weit ausführen, um es nicht zu spoilern, aber da gibt's so Momente, wo du echt merkst, das tut ihm jetzt wirklich weh. Und trotzdem trotzdem hat er das Vermögen wie ein Goldfisch, ja, das wieder zu vergessen und weiterhin daran zu glauben, dass derjenige, der ihm gerade was Böses angetan hat, dass das nicht das Ende vom Lied sein muss. So.
Ja, genau.
Und ich finde es aber minimal unrealistisch, so muss ich jetzt einmal noch kurz sagen. Also nicht weil ich es nicht auch gern könnte oder so wäre, sondern einfach, weil es einfach zu unmittelbar und zu schnell goldfischmäßig wieder umschaltet. Weil ich denke mir so, dieser Prozess, wieder bei dem Guten zu sein, also dafür brauche ich länger. Wenn mir da jemand in der Pressekonferenz sich permanent über mich lustig macht und ich muss danach direkt in eine Pressekonferenz, muss ich mir aber schon ziemlich auf die Zunge beißen, um nicht auch so zu reagieren. Ich glaube, das würde ich gerade noch hinkriegen. Aber was Gutes über den anderen könnte ich dann, glaube ich, nicht sagen. Das wäre dann irgendwie zu viel verlangt. Also,
ja, das hat schon was Jesus-mäßiges, ne? So Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat was Jesus-mäßiges irgendwie.
Also so wie du sagst, er wird zwar angegriffen, aber dieser Umschaltprozess, dieses, ich orientiere mich wieder an dem Guten und ich sag wieder nur Positives und ich bin wieder nur ganz bei dem Gegenüber und ich kann dem Gegenüber sofort vergeben.
Ja.
Das ist der Moment, wo ich denke, das kriege ich nicht hin.
Kriege ich auch nicht hin. Und gleichzeitig ist es sehr berührend zu merken, wenn jemand diesen Reflex, und es sind ja auch die Momente, wo man eigentlich das Gefühl hat, bei allem, es sind ja gleichzeitig die Momente, wo er wahnsinnig schwach rüberkommt, wo er quasi vor der Presse irgendwie dann plötzlich als irgendwie, als auch seine Mental Health Issues, als seine Panikattacken und so dann deutlich werden und die ganze, er sich da vor der Presse dafür verantworten muss und so und da denkst du, dass da würde keiner mit ihm tauschen wollen, da ist er quasi ganz unten und gleichzeitig sind es die Momente, wo man ihn eigentlich für seine Stärke am meisten bewundert, wenn einer dann noch die wirklich die Stärke hat, und die Kraft hat, Vergebung auszusprechen, oder dem Jamie Tartt, als er die Mannschaft wechselt, kurzfristig irgendwie ihm I wish him well und so. Mhm. Und für ihn, der andere pisst ihm quasi noch auf die Schuhe, ja, beim Abgang, und Ted Lasso hat dann die Größe zu sagen, er ist ein guter Junge und er ist ein hochbegabter Spieler und ich wünsche ihm nur das Beste und so. Ja. Ah, das ist eigentlich dann eine Größe, die er beweist, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, er tut sich selber damit, ja, denn wenn es authentisch ist, dann tut er sich selber den größten Gefallen damit, ja, weil dann er muss dann nicht irgendwie Bitterkeiten mit, nein, sich herumschleppen, voll, und Rachegefühle, mhm, hegen und in der Nacht irgendwelche Streitgespräche führen, was er dem jetzt hätte sagen können und so. Also womit ich mich manchmal beschäftige, das ist er dann einfach los, weil er die Größe hatte zu sagen, ich lass den gehen, ich lass das los.
Ja.
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 Ja, ich würde sagen, ich wäre auch gern mal mehr wie ein Goldfisch. Ich kann das absolut nachvollziehen, ja, was du sagst, also Manu, weil irgendwie schleppt man viel davon dann einfach an Bitterkeit mit sich rum,
ja,
die man eigentlich gar nicht haben möchte.
Ja.
So.
Ja, und so geht's mir natürlich auch. Also ich stimme da in euren Chor der halbherzigen, fähig zum Vergebenen, zu Vergebenden zu. Geht mir natürlich auch so. Und ich erinnere mich auch an die eine oder andere Nacht, wo ich in meinem Kopf die Dinge durchdebattiere und so weiter. Und am langen Ende ist man ja selbst der Leidtragende davon. Also so ein bisschen, ja, Goldfisch, das wäre schon echt gut. Und ich finde deswegen ja so eine Serie auch so schön, ne? So ähnlich wie jetzt, vorhin sagte ich ja, naja, für uns Gläubige ist ja so ein heiligen Eskapismus irgendwie auch eine gute Sache. Und das meine ich durchaus ernst, also natürlich auch lustig, aber durchaus ernst, weil, ne, what would Ted Lasso do? Also so als Vorbild, was man jetzt durch so eine Serie bekommen hat, immer mal wieder dran zu denken, wie würde der jetzt eigentlich mit der Situation umgehen, um sich eine positive Orientierung zu holen. Und genauso könnte man es natürlich, ja, mit Jesus machen oder mit irgendwelchen Heiligen oder so, ne? Aber deswegen finde ich, hat das durchaus eine, ich sag mal, lebenszugewandte, ja, durchaus vielleicht auch therapeutische Wirkung, so eine Serie, weil man da einfach eine Art Vorbild geschenkt bekommt, an dem es sich vielleicht mehr zu orientieren lohnt als an Tony Soprano oder so, ne, weil du ihn vorhin erwähnt,
ja,
hast.
Ja, da. Ja. Vielleicht könnten wir, also wir könnten mit doch
Blick auf die Uhrzeit.
Genau, wir könnten doch an der Stelle vielleicht noch, das ist jetzt ein bisschen spontan, aber so unsere eine der Lieblingsmomente aus, mhm, der Serie irgendwie teilen und damit den Zuhörenden auch einen Grund geben, allen, die das noch nicht geguckt haben, zumindest sich das mal anzutun. Ich habe mich wirklich eines Besseren belehren lassen. Ich hatte irgendwie aus unerfindlichen Gründen die letzten Wochen keine Lust auf eine irgendwie feel-good Komödie oder so. Ich habe dann eher mich auf die neue Godzilla-Serie auf Apple Plus gefreut und wurde total gefesselt von der Serie. Das hat mir echt gut getan. Und ja, also mögt ihr einen Lieblingsmoment aus der...
Ich muss noch kurz denken. Jay, hast du was parat?
Ja, jetzt einen Moment, der gar nichts mit Ted Lasso zu tun hat, aber den ich einfach sehr schön fand, ne? Da gibt's ja eben den schon erwähnten Nathan Shelby, der ja quasi auch eine Art von Aufstieg in der ganzen Serie macht und der, so viel kann man durchaus sagen, sich mit Ted Lasso überwirft, und das ist dann alles, hat dann irgendwie auch so eine dramatische Komponente, weil das irgendwie sehr schief geht erstmal. Und der Weg von ihm zurück, der hat nämlich gar nicht so viel mit Ted Lasso zu tun, sondern Nathan Shelby findet Liebe. Er findet eine Frau, die ähnlich übrigens wie Ted Lasso an ihn glaubt, auf eine ganz andere Art und Weise, und die einfach zu ihm steht. Und ich finde, das hat mich so berührt, wie dieses hart gewordene Herz sich dann, dass es in der dritten Staffel sich dann, also wirklich so von Folge zu Folge, man ihm zugucken kann, wie es weicher wird. Einfach dadurch, dass er große Liebe erlebt. Und irgendwie, ich meine, man sagt ja immer so viel, also zur Frage, ne, die wir ja diskutiert haben, wie wird man so? Richard Rohr hat immer gesagt, echte Veränderung erlebt man entweder durch großes Leid oder durch große Liebe. Da ist, finde ich, schon was dran. Und das, auch das stellt die Serie, finde ich, in dieser Figur des Nathan Shelby wunderschön dar. Genau, das hat mich sehr berührt und angesprochen.
Ja, ja. Für mich, es gab ein paar Momente, wo ich wirklich so Pipi in den Augen hatte und dachte, ach, ist das jetzt einfach irgendwie wahnsinnig bewegend. Und einer der Momente, der hat zu tun mit Jamie Tartt, der ja am Anfang so als der selbstverliebte, arrogante Schnösel der Mannschaft in Erscheinung tritt und sein Ego-Spiel dadurch zieht und sich erst mühsam in die neue Teamkultur eingliedert. Und irgendwann merkt man, dass er einfach ein absolutes Arschloch hat als Vater, der ihn ständig drängt und fertig macht und von ihm verlangt, dass er quasi, dass er mehr Härte zeigt und so weiter. Und man merkt dann plötzlich, woher sein asoziales Verhalten auch kam. Und es gibt dann einen Moment auch in so eine Lockerroom-Szene, eine Umkleidekabinen-Szene, wo er und die ganze Mannschaft da sind und dann kommt der Vater von Jamie Tartt rein und macht ihn zur Schnecke und beschimpft ihn und so und wird sogar tätlich und Jamie Tartt haut ihm dann tatsächlich eine rein, weil sein Vater ihn so provoziert und der Vater geht dann raus und es ist so ein Moment, die ganze Mannschaft guckt sich so an und fallen wie die Schuppen von den Augen, alle merken jetzt meine Fresse, deshalb war der so, wie er war, mit einem solchen Vater und es war so ein, es ist so im Raum so ein, irgendwie ein Mitleid und ein Erbarmen spürbar für diesen jungen Typen, der einen so schrecklichen Vater hatte. Und dann kommt eben der Roy Kent, der wirklich der Brummelbär der Mannschaft ist und dann auch als Coach eigentlich kaum mehr als ein Grunzen über die Lippen kriegt.
Whistle, whistle.
Kommt dann, ja, kommt, genau, ja, genau, ja. Insider, der kommt dann auf Jamie Tartt zu und die sind eigentlich Erzfeinde über weite Strecken der Serie, auch weil sie in dieselbe Frau verliebt sind und so. Und er umarmt dann den Jamie Tartt ja. Und der ist dann völlig so, es ist einfach eine wunderschöne Szene, auch auf dem Hintergrund der Charakterzeichnung, wenn man, es ist eine so unwahrscheinliche Handlung dann für den Roy Kent, dass er dann die Größe hat, auf diesen Jamie Tartt zuzugehen und ihn zu umarmen und der weint dann auch und so und das ist irgendwie, es ist echt eine für mich ein emotionaler Höhepunkt gewesen.
Immer wenn du jetzt Jamie Tartt sagst, denke ich Jamie Tartt. Also ich habe gerade auch noch mal überlegt, welche Szene ich berührend fand und ich habe ein Fable für amerikanische Poeten.
Oh.
Und deswegen ist mir natürlich eine Szene besonders hängen geblieben, nicht wegen dessen, was passiert wird, sondern wegen dessen, was tatsächlich da in diesem Fall Ted Lasso sagt. Und zwar zitiert er Walt Whitman, Be curious, not judgmental.
Ah.
Und zwar ist es die Szene, wo er mit dem Ex-Mann von Rebecca Dart spielt. Und er gewinnt gegen den Ex-Mann, weil er vorher so getan hat oder halt mit seiner schlechten Hand geworfen hat. Und er zitiert dann Walt Whitman und sagt, dass man eben neugierig sein soll und nicht verurteilend. Und dass, wenn man neugierig ist, viel mehr über das Gegenüber und über die Menschen herausfindet, als wenn man sie von vornherein in eine Schublade steckt oder sie einsortiert oder Urteile über Menschen macht. Und dass es einen viel weiterbringt, wenn man eben neugierig ist und Fragen stellt und bei diesen Fragen bleibt, um mehr über die Menschen herauszufinden und nicht sie von vornherein einzusortieren, um sich selber ins Verhältnis zu setzen oder über sie zu ermächtigen oder ähnliches. Ja. Und das war irgendwie so ein Moment, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, der mich aber sehr, sehr gecatcht hat. Weil ich dann auch immer, also weil ich danach dann auch dachte oder das dann öfter im Kopf hatte und dachte so, ja, neugierig sein und neugierig auf das Gegenüber und auf die Mitmenschen, die mir begegnen.
Ja.
Und dass das eigentlich das ist, was auch diese Menschenfreundlichkeit vielleicht ausmacht, dass ich mir meinen neugierigen Blick behalte und nicht anfange, Menschen einzuordnen nach dem, was sie jetzt vielleicht oder gestern getan haben, sondern einfach so, so diese Offenheit im Blick und diese Neugierigkeit. Ja. Sich mitzunehmen.
Oh, das ist stark.
Genau.
Ja.
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 Good point. Auch die Neugier, weil das nämlich in manchen Begegnungen, Ted Lasso hat sogar da, wo er verraten wird von einem seiner Nächsten, sogar da fragt er im Konfliktgespräch dann noch, was kann ich lernen davon? Was, ja. was habe ich getan? Lass mich das verstehen. Was kann ich lernen davon? Also er bleibt immer irgendwie neugierig. Was ist jetzt in der anderen Person passiert, dass sie zu diesem Handeln gebracht hat?
Und er versteht es auch nicht zwingend. Ja. Also auch in der Situation, die du gerade ansprichst, glaube ich, versteht er es nicht unbedingt. Ja, genau. Also, weil dann sagt die andere Person ja was und man hat trotzdem das Gefühl, es ergibt für ihn noch keinen Sinn.
Ja.
Da sind noch mehr Sachen, die nicht ausgesprochen sind. Aber er lässt es dann auch so gehen. Er sagt dann auch so, okay, dann ist das jetzt so, das ändert nichts an meinen positiven Gefühlen dieser Person gegenüber und vielleicht ändert sich das wieder oder vielleicht gibt's noch eine andere Wahrheit, die ich irgendwann erfahren werde.
Ja.
Ja.
Also, ich würde sagen,
wir machen den Sack zu, würde ich sagen. Voll. Wir sind mal wieder unter 1,20 geblieben.
Yes.
Das ist doch ein schöner Abgesang.
Ja.
Wir freuen uns ganz doll, dass ihr uns zugehört habt. Es gibt gibt's noch eine Folge, eine nächste Folge im Dezember von uns.
Nee, das ist unsere Dezemberfolge, die wir gerade.
Das ist unsere Dezemberfolge.
Aufnehmen. Ja.
Also noch eine schaffe ich nicht, aber im nächsten Jahr geht's weiter.
Im Januar geht es weiter. Achso, und haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, dass Ted Lasso bei Apple Plus zu sehen ist. Für die sich jetzt die ihr Netflix die ganze Zeit schon durchscrollen nach Ted Lasso, aber nein, dazu braucht ihr Apple Plus.
Ja. Genau, aber was sind das, 10, 11 Euro, um das in einem
gut
Monat
investiertes Geld.
Das ist gut investiertes Geld.
Genau, wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne, fröhliche Weihnachts- und Adventszeit.
Ja.
Ihr könnt Ted Lasso wunderbar über die Weihnachtsfeiertage und in den Ferien durchgucken.
Genau.
Es gibt auch eine ganz, ganz schöne Weihnachtsfolge, wie ich finde übrigens.
Stimmt.
Eine ganz wunderschöne Weihnachtsfolge bei Ted Lasso. Sehr empfehlenswert. Und wir freuen uns, wenn ihr uns nächstes Jahr wiederhört. Und wünschen euch einen ganz schönen restlichen Dezember und ein schönes Jahresende.
Ja, bleibt neugierig.
Genau.
Bleibt neugierig, genau.
Und glaubt an das Gute.
So.
Sehr schön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. RefLab.